Kinder großziehen. Wir sind in der Predigtreihe, wo es um Lebensräume geht. Und Lebensräume sind ganz unterschiedlich. Und heute geht es um Kinder und Erwachsene. Ich habe letztens im Deutschlandfunk eine total coole Geschichte gehört. Und zwar ist vor einiger Zeit in den USA hat jemand freiwillig seine Niere gespendet. Also anonym einfach, ich verzichte auf eine Niere, die darf haben, wer will. Und dann bekam eine Frau die Niere und die hatte einen Mann. Und dessen Niere passte nicht. Er hätte sie gerne gespendet, aber das ging nicht. Und dann bekam diese Frau die anonyme Nierenspende. Und der Mann hat sich gedacht, boah, jetzt habe ich ja eine Niere übrig, die ich hätte spenden wollen, dann spende ich die ebenfalls anonym. Und diese Niere bekam wieder eine Frau. Und deren Mutter hat sich dann dazu entschieden, wiederum anonym eine Niere zu spenden. Und das setzte sich so eine ganze Welle von anonymen Nierenspenden in Gang. Und das zog sich noch eine ganze Weile weiter. Ich fand das total faszinierend, wie sich Dinge fortsetzen. Nicht nur schlechte, sondern auch gute Dinge setzen sich fort. Und wenn wir andere prägen oder ein Vorbild sind und erziehen ist nichts anderes als das, dann hat das total die Wirkung. Das lohnt sich. Manchmal über Generationen hinweg. Denn nicht nur schlechte, sondern auch gute Dinge werden nachgemacht und ausprobiert. Und jedes gute Prägen, also Erziehen ist eine total gute Investition. Erziehung ist etwas wirklich Gutes.
Und weil so viel nachgemacht wird, was wir vormachen, ist es auch so, dass wir alle, jeder einzelne von euch, der hier heute sitzt, mit die nächste Generation prägt. Das heißt, dieses Thema, was vorhin vielleicht so klang, als würde das jetzt heute hier nur Eltern betreffen, das geht uns alle was an. Kinder großziehen, da machen wir alle mit. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht denkst du, ja gut, ich bin Kind meiner Eltern und dadurch irgendwie betroffen, aber dann hast du was mitgebracht, du wurdest geprägt, das sitzt vielleicht tief, manchmal ist es hilfreich, manchmal ist es gar nicht hilfreich und steht dir bloß im Weg. Vielleicht wurdest du da verletzt, musst auch was vergeben. Kann sein, dass sowas heute irgendwie aufploppt. Vielleicht wünschst du dir auch Kinder schon ganz lange und es klappt einfach nicht oder der Partner fehlt noch und du weißt irgendwann vielleicht. Oder du hast schon Kinder, es klang eben schon mal an, dass das auch ganz schön anstrengend sein kann. Zumindest phasenweise, manchmal hört diese Phase auch gefühlt nicht auf. Und ja, bin ich dann zufrieden mit mir selbst? Sehe ich mich vielleicht als schlechte Mutter? So ein Frauenthema habe ich gehört. Männern geht das vielleicht auch manchmal so. Oder vielleicht sagst du auch, nee, Kinder, never ever, nie freiwillig oder du bekommst unfreiwillig keine Kinder. Aber dann wette ich, gibt es in deinem Freundeskreis Kinder oder in deiner Umgebung oder in deinem beruflichen Umfeld. Oder was wir hier im christlichen Kontext auch kennen, sind geistliche Kinder. Menschen, die wir ein Stück ihres geistlichen Wachstums leben, begleitet haben durch Gebet, durch Gespräche. Vielleicht haben wir auch Eltern von Kindern begleitet. Und so merkt ihr, es geht uns irgendwie alle etwas an. Und dazu kommt, dass wir als Gemeinde ganz kollektiv Kinder haben, die Gott nicht nur Einzelnen anvertraut hat, sondern uns als Gemeinde anvertraut hat. Und wenn wir Kinder in unserem Leben haben, ob große, ob kleine, Erwachsene, Fremde, Bekannte, Befreundete, geistliche, nachbarschaftliche, bekannte, aber manchmal auch unbekannte Kinder, dann hat Gott sie uns anvertraut. Und wenn Gott uns Kinder anvertraut, geht damit eine Verantwortung einher. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau. Kindererziehung, also das Prägen von etwas Gutem, ist eine echte Hilfestellung für die nächste Generation oder sogar für die nächsten Generationen. Und das ist unser aller Aufgabe. So steht es auch in der Bibel. Ich lese euch vor, Sprüche 1, Vers 7. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Erziehung, Prägung, Erkenntnis, Wachstum, Weisheit. So stellt sich Gott Leben hier auf der Erde vor. Wir lernen voneinander. Und das betrifft uns alle. Deshalb werden wir heute auch ein bisschen sparen mit Beispielen aus unserer eigenen Kindererziehung, auch wenn ihr das vielleicht erwartet, weil alles, was wir heute sagen, betrifft euch nicht nur, wenn ihr eigene Kinder habt. Und weil auch wir Menschen mit Fehlern sind und mit unseren Prägungen, ist auch ganz klar, dass wir von niemandem erwarten, dass er seine Kinder genauso erzieht wie wir. Denn wir machen Fehler und macht uns die bitte nicht nach. Wir wollen heute gemeinsam gucken, was in der Bibel zu dem Thema steht. Was die Bibel sagt. Und es steht eine Menge drin. Aber wenn es darum geht, das in die Praxis umzusetzen, dann ist es total wichtig, dass ihr miteinander redet. Mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit Menschen, die vielleicht schon Kinder in einem älteren Alter haben, die schon Phasen durchhaben, dass man sich austauscht darüber, wie kann man die Prinzipien der Bibel in den Alltag übersetzen. Und Antje und Kashi haben gerade richtig ordentlich vorgelegt. Ihr behaltet all das, was sie gesagt haben, mal im Hinterkopf. Das passt nämlich ganz wunderbar zu der Predigt. Und wir predigen heute auch gemeinsam über dieses Thema, weil wir uns auch als Paar gemeinsam dieser Aufgabe der Kindererziehung stellen. Es ist nicht so, dass einer dafür da ist, die Theologie zu begreifen und der andere dafür, sie umzusetzen. Erziehung macht man gemeinsam. Man guckt gemeinsam, was in der Bibel dazu steht und lernt davon und lebt es auch gemeinsam. Paulus formuliert in 1. Timotheus und auch im Titusbrief, dass leitende Personen in allererster Linie ihrer familiären Pflichten nachkommen sollen. Das ist die wichtigste Aufgabe für sie. Und dem sollen sie dem Gemeindedienst sozusagen unterordnen. Also erst kommt die Familie und Kinder und danach kommt die Gemeinde. Und deshalb sagt Paulus auch völlig nachvollziehbar an anderer Stelle, wenn ihr in Gemeinde richtig was reißen wollt, dann bleibt ihr besser Single. Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil es total wichtig ist. Und wenn du Eltern bist, wenn du eigene Kinder hast, dann hast du im Reich Gottes schon eine extrem wichtige und ausfüllende Aufgabe. Und lass dir bloß nicht weismachen, dass dem nicht so ist. Und auch wenn du keine eigenen Kinder hast, dann sollten Kinder dir alles andere als egal sein. Natürlich begabt und befähigt Gott uns auch über unser Familienleben hinaus. Aber Familie hat immer Priorität. Kinder, die nächste Generation, hat immer Priorität. Das heißt, wenn Gott uns Kinder anvertraut hat, egal ob es deine eigene sind oder Kinder in deinem Freundeskreis oder so ähnlich, dann ist das immer Teil unserer Berufung, ganz grundsätzlich. Und bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr denkt, ihr habt keine Kinder und in meinem Freundeskreis, da sind auch alle jung und da sind keine Kinder, oder weil eure Kinder schon erwachsen sind, oder vielleicht geht euch das Thema sogar auf die Nerven, jedes Prinzip, was wir in der Bibel zum Thema Kindererziehung finden, das lässt sich auf andere Beziehungen übertragen. Denn immer wenn ich Verantwortung übernehme, geistliche Verantwortung, dann ist es ähnlich wie das, was in der Bibel zum Thema Erziehen steht. Zum Thema kann man unheimlich viel sagen. Meine Frau und ich, wir haben davon berufswegen irgendwie schon ziemlich viel mit zu tun. Und wir waren selber mal Kinder, mittlerweile haben wir Kinder, wir haben Freunde, die Kinder haben. Wir haben auch das eine oder andere Buch gelesen. Und da haben wir überlegt, was es so zu dem Thema zu sagen gibt. Und die Antwort ist eigentlich unendlich viel. Man kann zum Thema unendlich viel sagen, aber wir wollen heute ganz bewusst nur in die Bibel gucken und uns daran orientieren. Und ich mache da total oft eine spannende Feststellung, wenn ich mich mit einem Thema so richtig intensiv auseinandersetze, dass nämlich unterschiedliche Herangehensweisen zum gleichen Ziel führen. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, dann stellt man fest, dass da Prinzipien drinsteht, die man zum Thema Kindererziehung aus der Wissenschaft kennt oder aus der Psychologie oder aus der Pädagogik, dass sich diese Dinge gar nicht widersprechen, sondern ganz wunderbar bestärken. Und das ist für mich ein lebendiger Beweis, wie wertvoll und aktuell die Bibel ist. Und die Frage ist dann, gibt es in der Bibel Leitlinien oder Regeln, die universell gültig sind, die in jedem von unserem Leben im Umgang mit Kindern passend sind, die sich auf alle Begegnungen und Familienkonstellationen übertragen lassen?
Total, die gibt es auf jeden Fall. Wir erheben hier heute auch nicht den Anspruch, dass unsere Auflistung der Prinzipien vollständig ist, aber wir haben zumindest ein paar sehr elementare mitgebracht. Erziehen bedeutet, für ein Kind zu sein. Was stelle ich mir darunter vor, für ein Kind zu sein? Ich stelle mir darunter vor, man könnte auch sagen, die Interessen des Kindes zu vertreten, sein Wohl im Blick zu haben, es aufrichtig zu lieben, für es zu sein, für es zu denken und manchmal auch, gerade wenn sie noch kleiner sind, für es zu handeln. In 2. Korinther 12, Vers 14 Da schreibt Paulus den Korinthern: Siehe, ich bin bereit, zum dritten Mal zu euch zu kommen und will euch nicht beschweren, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich finde das eine ganz interessante Stelle, weil Paulus betont hier, dass es ihm um die Korinther geht. Es geht ihm um den anderen. Und er vergleicht seine Beziehung zu den Korinthern damit, dass die Korinther wie Kinder für ihn sind. Das auf dieser geistlichen Ebene, die ich vorhin schon erwähnte. Und es geht darum nicht, dass die Korinther, diese Kinder, die Eltern beeindrucken, sondern genau umgekehrt, dass die Eltern etwas für die Kinder tun. Und wenn ich ganz ehrlich mich hinterfrage, und da möchte ich euch alle mitnehmen, dann ist es doch oft so, dass wenn wir Kindern begegnen, wir doch ganz schön viel erwarten. Und wir eben nicht sagen, ich erwarte nichts und ich gebe dir, ich sammle dir Schätze, sondern wir erwarten ganz schön viel. Und dabei meine ich jetzt nicht gute und richtige Erwartungen, die Teil unseres Erziehungsauftrags sind, dass wir Werte vermitteln und so, darauf kommen wir später noch, sondern ich meine viel subtilere Dinge. Zum Beispiel denke ich, da könnte es einen Vater geben, der hat so ein 2-jähriges Kind und es weint schon wieder. Jeden Tag das Gleiche, 20 Mal, dieses Kind weint, es nervt. Und er hat einfach keine Lust mehr, sich mit diesen Gefühlen seines Kindes zu beschäftigen, weil das ganz viel auslöst in ihm selber und weil das vielleicht er als starker Mann mich mit einem Weinen beschäftigen. Nee, lieber nicht. Ich erwarte von meinem Kind. Heul nicht so rum. Viel einfacher. Oder eine Mutter, der ganz viel in ihrer eigenen Kindheit irgendwie verwehrt blieb an Träumen, Wünschen, die nicht erfüllt blieben. Und jetzt hat sie eine eigene Tochter. Und will es besser für ihre Tochter. Die besten Absichten. Und jetzt muss die Tochter den Traum der Mutter leben. Vielleicht will die Tochter inzwischen auch den Traum der Mutter leben, weil sie nämlich gerne eine glückliche Mutter hätte. Oder es gibt Eltern, denen wurde, als sie Kinder waren, immer vermittelt, du genügst nicht, du bist nicht gut genug. Und dann haben diese Eltern später mal eine eigene Familie und haben vielleicht noch im Hinterkopf, dass es sich zugespitzt hat, dass ihnen vielleicht sogar konkret Sätze gesagt wurden, wie willst du denn mal eine eigene Familie haben? Wie willst du denn mal einen eigenen Haushalt führen, wenn du nicht mal dein Zimmer aufräumst? So Sätze, die wir lieber vergessen wollen, aber die immer noch da sind. Und dann ist es so naheliegend, wenn ich plötzlich selber Mutter bin, mich hinzustellen und zu sagen, jetzt kann ich endlich meine Eltern beeindrucken. Und dann muss mein Kind sich so und so benehmen, damit meine Mama sieht, ich kann doch eine gute Mutter sein. Und so übertrage ich Erwartungen auf das Kind und es geht gar nicht um das Kind, sondern es geht um mich. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer mal innehalten und uns fragen, wenn wir mit Kindern, eigenen oder Fremden oder was für Kindern auch immer umgehen, worum geht es hier eigentlich? Was motiviert mich dazu, mich so und so zu verhalten? Geht es um mich und meine Bedürfnisse oder sehe ich gerade wirklich das Kind mit seinem Bedürfnis? Und hier will ich kurz mal innehalten. Das ist ganz schön viel und es betrifft jeden auf eine ganz andere Art und Weise. Aber es geht uns heute nicht darum, hier irgendwie herauszufinden, wo wir hier vielleicht versagt haben oder wer wofür die Schuld trägt. Und es geht uns auch nicht darum, dass gleich um 13 Uhr nach dem Gottesdienst jemand rausgeht und in so einen Daueraktionismus verfällt und ab jetzt alles besser macht. Weil damit ist keinem geholfen. Weder euch noch irgendeinem Kind. Denn die Kinder haben nichts davon, wenn wir Erwachsene durch Schuldgefühle gelähmt sind oder wenn wir irgendwann einen Burnout haben, weil wir so viel geben, 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 dass wir leer laufen. Viel hilfreicher ist die Frage, und die will ich heute stellen, wie können wir unser Miteinander zwischen groß und klein, auch untereinander, so gestalten, dass Bedürfnisse aller Beteiligten, der großen Beteiligten, der kleinen Beteiligten, ihren Raum und ihre Zeit bekommen. Also wie können wir miteinander so leben, dass die Bedürfnisse von jeder einzelnen Person ihren Raum und ihre Zeit bekommen? Das heißt ein bisschen übersetzt, das Kind neben mir, egal ob es 1 Monat alt ist, 3 Jahre alt ist oder 17 Jahre alt ist, das hat die gleiche Würde wie ich. Das hat die gleichen Rechte wie ich und es verdient den gleichen Respekt wie ich. Aber es hat nicht die gleichen Pflichten wie ich. Gott macht nämlich uns Erwachsene dafür verantwortlich, das hinzubekommen, dass dieses Miteinander so funktioniert, dass jeder gesehen wird. Das ist unser Job und nicht der Job eines kleinen Kindes. Natürlich, je älter ein Kind wird, bis hin zu den 20-Jährigen, 30-Jährigen, wir bleiben Kinder unserer Eltern, je älter wir werden, desto größer wird natürlich die Verantwortung, dieses Miteinander gut mitzugestalten. Aber erstmal tragen wir Erwachsenen die Verantwortung. Ja, großer Job. Wie kann das praktisch aussehen? Wie kann ich das machen, wenn mir ein Kind begegnet? Wie kann ich für das Kind sein? Wie kann ich ihm Schätze sammeln, wie Paulus das so schön sagt? Ich glaube, es hat ganz, ganz viel einfach mit bedingungsloser Annahme zu tun. Und das ist was, was wir in christlichen Kreisen kennen, was, ich bin mir sicher, jeder hat das schon mal gehört, bedingungslos lieben, bedingungslos annehmen. Und dass wir einem Kind sagen, du bist schön, ganz egal, wie es aussieht. Dass wir ihm sagen, du bist gewollt, ganz egal, was seine Geschichte vielleicht sein mag, weil Gott es gewollt hat. Das sind Dinge, die haben wir auf dem Schirm, die sagen wir nicht nur, die glauben wir. Das ist unsere tiefste Überzeugung. Aber bin ich auch bereit, das Kind anzunehmen, wenn ich finde, sein Gefühl passt gerade gar nicht? Wenn das vielleicht einen Strich durch meinen Tagesplan macht, dass das Kind jetzt irgendwie wieder die Gefühlsschwankung hat? Nicht nur das Kind, auch die Teenager sind dafür bekannt. Egal in welcher Lebensphase. Bin ich bereit, das Kind in dem Moment so anzunehmen, wie es ist? Und auch extreme Wut und Angst haben ihre Berechtigung? Dürfen die sein? Bin ich bereit, mein Kind anzunehmen, wenn es völlig wilde Ideen hat, was es jetzt gerade machen will oder wie es Dinge umsetzen will, wie es vielleicht ein Problem lösen will und ich bin überzeugt davon, es geht anders viel besser. Dem Kind zuzugestehen, seine eigenen Wege zu finden? Oder bin ich bereit, das Kind ernst zu nehmen, wenn es ein Problem hat, es vielleicht sogar formuliert, vielleicht aber auch gar nicht kann, wenn es einen Konflikt hat? Und das ist so ein Riesenproblem und ich stehe daneben und denke, echt jetzt? Die Lösung wäre doch so einfach. Und ich finde, das Problem ist gar kein Problem. Anzuerkennen, dass das aber gerade ein Problem ist. Und ich könnte jetzt noch ganz viele solcher Punkte sagen. Wenn wir mal durchbuchstabieren, was Annahme wirklich bedeutet, dann wird das ganz schön groß. Dann hat das ganz schön viele Konsequenzen. Und es klingt jetzt vielleicht alles nach ganz viel psychologischem Trendgequatsche. Mag sein. Aber letzten Endes ist es nichts anderes, als wenn wir in die Bibel gucken und sehen, was wir über Liebe finden, über bedingungslose Liebe, bedingungslose Annahme. Und genau das, was Jesus uns eigentlich vorgelebt hat.
Und das ist die Grundlage für jedes weitere Prinzip. So wie Jesus sagt, in einem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist alles erfüllt. So ist in diesem Annehmen, bedingungslos lieben, in dem Schatten steht alles, was jetzt kommt. Ein zweiter Punkt, den wir in der Weisheitsliteratur häufig finden, ich habe mal eine Stelle aus 5. Mose genommen, ist, erziehen heißt, Kindern den Glauben zu erklären. Erziehen heißt, Kindern den Glauben zu erklären. 5. Mose steht sehr eindrücklich, 5. Mose 11, ab Vers 19, bringt die Gebote auch euren Kindern bei, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Das schaffe ich nicht. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüre und Stadttore. Solange Himmel und Erde bestehen, werdet ihr und eure Nachkommen dann in dem Land bleiben können, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Für das Volk Israel war Gott diese Anweisung sogar eine Belohnung wert. Er verspricht ihnen etwas, wenn sie genau das tun, wenn sie Kindern den Glauben erklären. Der Glaube ist das Beste, was wir haben, im Hier und Jetzt und auch in der Ewigkeit. Das ist total lebensverändert. Das prägt uns, das ist ein echter Mehrwert. Und unsere Kinder können dies in absolut jedem Alter begreifen. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass es unabhängig von dem Alter ist, ob Kinder den Glauben verstehen können. Wie sie ihn verstehen und wie umfassend, das ändert sich natürlich mit der Zeit. Aber wenn mein Glaube in meinem Alltag Relevanz hat, dann kann ich meine Kinder, andere Kinder, Kinder aus meinem Freundeskreis damit hineinnehmen. Mit ihnen beten, ich kann mit ihnen die Bibel lesen und ich kann ihnen Fragen beantworten. Erziehen heißt auch Vorbild sein. In Sprüche 23, Vers 26 steht, mein Sohn, vertraue dich mir an und nimm dir mein Leben zum Vorbild. Mein Sohn, vertraue dich mir an und nimm dir mein Leben zum Vorbild. Ich habe in einem Ethikbuch einen spannenden Satz gefunden. Eltern sind in besonderer Weise dafür verantwortlich, vor ihren Kindern als authentische Christen zu leben. Denn sie haben den stärksten menschlichen Einfluss im Leben eines Kindes. Und ich würde das gerne aufweiten, so wie Kashi und Antje das vorhin gesagt haben. Man merkt, Kinder werden von sehr, sehr vielen Erwachsenen geprägt. Das sind nicht nur die Eltern. Also Erwachsene sind in besonderer Weise dafür verantwortlich, vor ihren Kindern als authentische Christen zu leben. Es gibt so einen Spruch, du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst, sie machen dir eh alles nach. Und mich hat das auch schon ein paar Mal in Bedrulle gebracht. Meine Tochter hat zum Beispiel letztens einmal gesagt, geiler Scheiß, ist der Reis heute klebrig. Und das fand ich total witzig, weil klebriger Reis, ich erkläre den Kontext, klebriger Reis ist für unsere Familie total erstrebenswert. Da kann man besser Soße dran machen und wir mögen Sushi und so. Und sie hat mitbekommen, dass wir das total feiern, wenn der Reis klebrig ist. Und sie saß vor ihrem Teller, stocherte da rum mit einem Stäbchen und sagte, geiler Scheiß, ist der Reis klebrig. Wenn du wirklich willst, dass deine Kinder solche Worte nicht benutzen, dann musst du selbst darauf verzichten. Und sie hat es von mir, dessen bin ich mir ganz sicher, weil wenn ich mich richtig freue, dann rede ich auch so. Deswegen redet meine Tochter auch so. Wenn du wirklich willst, dass Kinder auf diese Worte verzichten, dann musst du selbst auf diese Worte verzichten. Oder wenn du wirklich willst, dass deine Kinder in schwierigen Situationen vertrauensvoll und gelassen reagieren, dann musst du ihnen das vormachen. Dann musst du selber in schwierigen Situationen vertrauensvoll und gelassen sein. Oder wenn du wirklich willst, dass deine Kinder sich nach einem Streit wieder vertragen, dann tust du gut daran, dich mit deinem Partner vor ihnen zu streiten und dich vor ihnen wieder zu vertragen. Kinder machen uns alles nach. Und auch beim schwierigen Thema wie Streiten oder Sprache oder was auch immer, tun wir gut daran, ihnen zu zeigen, wie es gehen kann. Oder wenn du wirklich willst, dass deine Kinder, wenn sie Angst haben, beten, dann solltest du deine eigene Angst auch vor ihnen eingestehen und vielleicht zu ihnen sagen, du, ich habe gerade Angst. Ich habe gerade wirklich Angst vor dem, was passiert. Und wir beten jetzt, damit Gott uns ruhig macht. Das ist gar nicht so einfach, weil wir gerne vor unseren Kindern als die starken Helden dastehen wollen. Aber auch im Umgang mit solchen Situationen können wir ihnen ein Vorbild sein. Sie können von uns lernen.
Ja, erziehen bedeutet auch, auf Gewalt zu verzichten. Da könnte man sagen, ja, ist in Deutschland ja ganz einfach, ne? Körperliche Züchtigung ist hier laut Gesetz seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren verboten. Und in der Bibel steht, wir sollen den Geboten unseres Landes folgen und uns an die halten. Punkt. Thema durch, können wir weitermachen mit dem nächsten Punkt. Aber so einfach finde ich es gar nicht. Ich habe auch nicht die typischen Bibelstellen zu körperlicher Züchtigung mitgebracht, sondern Kolosser 3, Vers 21, da steht, ihr Väter, und ich bin mir sicher, es sind auch die Mütter gemeint und alle, die irgendwie mit Kindern zu tun haben, im Sinne eines elterlichen Verhältnisses, erbittet eure Kinder nicht, auf dass sie nicht scheu werden. Und dazu passt auch Epheser 6, Vers 4, ihr Väter, und auch da sind wieder alle gemeint, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zu dem Herrn. Es gibt Dinge, die sollen wir vermeiden, damit unsere Kinder nicht scheu werden. Scheu sein hat ganz viel parallel mit Angst, verängstigt sein zu tun. Und wenn jemand aus Angst, ein Kind aus Angst etwas tut, ist das super effektiv. Das funktioniert für den Moment. Aber es ist überhaupt nicht nachhaltig. Es ist langfristig sogar oft schädlich. Auch wenn es in dem Moment nicht so scheint. Und ich möchte das Thema noch ein bisschen weitermachen, weil bei auf Gewalt zu verzichten, denken wir im christlichen Kontext ganz oft an körperliche Gewalt. Wir denken an diesen Popo-Klapser oder die Ohrfeige oder was auch immer früher so stattgefunden hat und leider auch heute noch stattfindet. Aber Gewalt hat ganz viele Facetten. Missbrauch kann nicht nur körperlich stattfinden. Der kann auch auf einer geistlichen und auf einer emotionalen Ebene stattfinden. Und der ist einfach nicht so offensichtlich. Aber auch damit können wir ganz viel Schaden anrichten. Damit können wir dafür sorgen, dass Kinder hochgradig verängstigt werden, dass sie psychischen Schaden davon nehmen, auch wenn sie vielleicht augenscheinlich erstmal gehorsam sind. Angst lässt uns nämlich uns verstecken, lässt das Kind sich verstecken, sich ungut anpassen, vielleicht Situationen vermeiden, die man eigentlich als gesunder Mensch gar nicht vermeiden sollte. Und das Selbstwertgefühl, davon wollen wir gar nicht reden, das wird meistens ziemlich klein und ziemlich beschädigt. Und manchmal führt es sogar so weit, dass es bis zu einer Traumatisierung geht, von der Fachleute dann vielleicht sprechen würden. Und Kindern gewaltvoll etwas zu verbieten, welche Gewalt da auch immer im Spiel ist, oder sie zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen, das führt nicht selten dazu, dass sie am Ende, und wenn es Jahre später ist, sowieso das Gegenteil machen von dem, was wir eigentlich erreichen wollten. Oder dass sie selbst die Seite wechseln und diese Gewalterfahrung genauso bei anderen selber anwenden und zum Täter werden. Und beim Thema Gewalt, alles, was ich jetzt gesagt habe, da geht es nicht darum, nicht um konsequentes Handeln, nicht um das, wo ihr vorhin gesagt habt, so, ja, vielleicht hätten wir mal ein bisschen konsequenter sein müssen. Das meine ich gar nicht. Es geht auch nicht darum, gewisse Grenzen aufzuzeigen, wo Grenzen hingehören. Das ist ein ganz anderes Thema und dazu sagt Tobi jetzt mehr.
Genau, denn Erziehen bedeutet sehr wohl, klare Regeln zu formulieren und die auch durchzusetzen. Und es bedeutet für Kinder, gehorsam zu sein. Und beides muss man lernen. Sowohl das klar Regeln formulieren und das auch durchzusetzen und das gehorsam sein. In Sprüche 6 lese ich mal Vers 20 und Vers 23 vor. Sprüche 6, Vers 20 und 23. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters, verwirf die Weisung deiner Mutter nicht. Jetzt 23. Denn das Gebot ist wie eine Leuchte, die Weisung wie ein Licht und die Zurechtweisung führen zum Leben. Denn das Gebot ist wie eine Leuchte, die Weisung wie ein Licht und die Zurechtweisung führen zum Leben. Hier steckt unheimlich viel drin, wenn es um Regeln und Konsequenzen geht. Gebote ist nichts anderes als eine formulierte Erwartung, eine Regel. Dann gibt es die Weisung, das ist nichts anderes als eine Erklärung von dem, was ich will. Und die Zurechtweisung, also eine Konsequenz für Fehlverhalten. Gebote oder Erwartungen sollten ganz klar formuliert werden. Da steht, das Gebot ist wie eine Leuchte, sagt Salomo. Also eine Regel kann nur dann leuchten, wenn sie gut ist und wenn sie sinnvoll ist und wenn sie Gewicht hat. Und ihr merkt schon, grundsätzlich kann man sagen, vielleicht braucht man nicht ganz so viele. Aber es braucht Regeln und es braucht wichtige Regeln. Im Gegenteil, wenn man ganz viele Regeln hat, dann kann das vor allen Dingen bei kleinen Kindern dafür sorgen, dass sie sich eh nicht merken, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern dass sie nur merken, ah, okay, Erwachsene werden oft sauer und unzufrieden. Wir brauchen wichtige Regeln, klar und gleichbleibend. Und natürlich dürfen die mit dem Alter auch mehr werden. Eine Regel, die recht viele haben bei sich zu Hause, ist zum Beispiel, wir reden freundlich miteinander, selbst wenn wir uns streiten und verzichten auf Beleidigungen. Darauf kann man sich für gewöhnlich auch mit den allermeisten Menschen einigen. Also wir reden freundlich zueinander und auch wenn wir uns streiten, dann verzichten wir darauf, uns zu beleidigen. Man kann natürlich auch sagen, am Tisch wird nicht gesungen oder gespielt und das ist alles okay. Also jede Regel ist okay. Aber wir sollten uns als Erwachsene immer fragen in Bezug auf Kinder, und das hat ganz viel auch mit dem Alter zu tun, was ist wirklich wichtig und was ist vielleicht nice to have, aber nicht wirklich nötig. Damit wir unseren Kindern auch die Chance geben, diese Regeln wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen. Also, wir haben das erste gehabt, das Gebot. Jetzt sind wir bei der Weisung. Die Weisung ist die Erklärung. Ich finde, Gehorsam ist oft für Kinder, erst recht, wenn sie älter werden, nur dann möglich, wenn die Erwartung von Eltern auch irgendwie Sinn ergibt. Also, wenn sie logisch ist und gute Motive hat. Das heißt nicht, dass sie das immer nachvollziehen können, aber es ist deutlich entspannter, wenn man es ihnen erklären kann. Also, jetzt auch bezogen auf das Beispiel, warum reden wir freundlich miteinander? Das machen wir nicht, weil man das so macht. Also wir reden nicht freundlich miteinander, weil man das schon immer so gemacht hat. Ich finde, entweder man begründet eine Erwartung, die man dem Kind gegenüber hat, vernünftig, dann entstehen auch viel weniger Verletzungen und wir können viel bessere Lösungen finden. Oder wir können auch sagen, weil ich es so von dir wünsche, weil ich es mir wünsche. Ihr habt wahrscheinlich alle schon Eltern erlebt und ich mache das auch zwischendurch mal, die erklären ihre Kinder tot. Das ist manchmal gar nicht so zielführend. Ich kann auch sagen, das möchte ich. Ich wünsche mir dieses Verhalten von dir, das ist völlig in Ordnung. Und trotzdem sollten wir aber das, was wir uns von unseren Kindern wünschen, gut erklären und begründen können. Mindestens für uns und es ist gut, wenn wir es auch ihnen erklären können. Jetzt kommen wir zum letzten, die Zurechtweisung oder die Konsequenz. Es gibt in der Weisheitsliteratur einige Stellen zur Zurechtweisung oder zu Züchtigung. Und die sind teilweise auch ziemlich krass. Und eine davon will ich euch vorlesen. In Sprüche 23, Vers 13 und 14 steht: Lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen, denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber du errettest ihn vom Tode. Krasse Stelle. Ich lese sie nicht so gerne. Ist Schlagen jetzt doch okay? Das, was wir gerade gesagt haben, das gilt. Und das ist die Grundlage. Und in diese Grundlage können wir auch Verse der Bibel, die etwas krass wirken, immer einordnen. Zum einen kann man natürlich sagen, diese Worte kann man auch ein bisschen anders übersetzen, so Rute, dafür gibt es auch andere Bedeutungen, Härte, Konsequenz oder ähnliches. Aber ich will mir die Bibel auch nicht zurechtbiegen, damit sie passt. Salomo war ein Kind seiner Zeit und er redet trotzdem an vielen anderen Stellen von einer vertrauensvollen Beziehung zu Kindern. Oder Jesus redet in der Bergpredigt in Bezug auf Gewalt von die andere Wange hinhalten. Paulus sagt, sorge dafür, dass deine Kinder keine Angst vor dir haben. Für mich bedeutet das auch in Bezug auf so krasse Verse, dass Konsequenzen total wichtig sind. Dass Konsequenzen, also das Durchsetzen von meinen Regeln, das Umsetzen, wirklich wichtig ist. Das ist keine Sache, wo man sich entscheiden kann, mache ich das oder mache ich das nicht. Das ist wirklich wichtig. Und manchmal bedeutet Konsequenz auch, sein Kind zu einem Verhalten zu zwingen. Dabei aber auf Gewalt zu verzichten. Also etwas wirklich durchzusetzen. Nur wenn ich etwas wirklich durchsetze, dann kann ich auch zeigen, dass meine Erwartung und meine Erklärung, dass ich das ernst meine. Wenn ich das nicht umsetze, dann hat es kein Gewicht. Und auch hier gilt, weniger ist mehr. Denn Strafen können ganz schnell Ausdruck meiner persönlichen Wut sein. Also ich lasse meinem Ärger über das Verhalten meines Kindes Luft. Eine Konsequenz auf das Verhalten kann vielleicht auch nicht sofort, aber kann einem Kind ermöglichen, das zu verstehen. Also die Folgen seines Handelns zu verstehen. Es geht nicht darum, besonders tolerant zu sein oder streng, also nicht möglichst viele und harte Konsequenzen oder möglichst wenig und schwache und leichte und angenehme. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, mit Liebe und einem absoluten Ja zu seinem Kind, alles, was ihr gerade gehört habt, führen und prägen. Also erziehen, nicht passieren lassen. Erziehen ist nicht passieren lassen. Erziehen ist führen und prägen. Vorangehen, sagen, was gut ist und auch sagen und vorleben und durchsetzen, was nicht gut ist. Ich übersetze das mal jetzt in mein Beispiel. Ich möchte, dass wir freundlich zueinander sind. Mein Kind, also das eine, schmeißt mehrfach das Essen seines Bruders vom Tisch und ignoriert alle Anweisungen, dies zu lassen. Also ich habe jetzt ganz oft gesagt, lass das bitte. So, wenn ich das jetzt ohne Konsequenz lasse und einfach so weitermachen lasse und das diejenigen von euch, die schon mal kleine Kinder hatten oder haben, die kennen die Situation, das machen fast alle Kinder irgendwann mal. Wenn ich das jetzt einfach so lasse, ich sage was, aber ich reagiere nicht, meine Regel sozusagen, dann lernt das Kind womöglich, dass ich damit eigentlich ganz gut leben kann, dass es okay ist. Ich sage zwar was, aber ich kann ja damit gut umgehen. Und es ist scheinbar auch okay, wenn alle am Tisch darunter leiden. Also, das ist okay. Einer darf sich über die Regeln hinwegsetzen und alle anderen müssen das aushalten. Stattdessen kann ich aber zum Beispiel auch sagen, wenn du das noch einmal machst, dann ist das Essen für dich beendet. Du kannst gerne woanders essen, wo keine anderen sind, denen du das Essen klaust, oder später, oder. Das wäre jetzt eine mögliche Konsequenz. Ihr könnt natürlich was anderes nehmen. Aber weil man mit Konsequenzen auch viel Schaden anrichten kann, will ich euch auch sagen, was man nicht tun sollte. Man könnte in so einer Situation auch sagen, du bekommst den Rest des Tages nichts mehr zu essen. Das hat überhaupt nichts mit der Situation zu tun. Das ist keine logische Konsequenz. Also warum muss das Kind den Rest des Tages hungern? Eigentlich möchte ich doch, dass das Kind lernt, freundlich zu den anderen zu sein und nicht, dass es Angst davor bekommt, hungrig zu bleiben. Es geht nicht darum, dass das Kind Hunger hat, sondern ich möchte ja eigentlich, dass es lernt, freundlich zu sein. Und ihr merkt schon, das ist gar nicht immer so einfach. Und man macht dabei auch viel falsch und jeder macht viel falsch, ich mache viel falsch. Aber trotzdem ist es hilfreich, sich Gedanken zu machen darüber, was man tut und welche Konsequenzen das hat. Salomo redet von Erwartung, Erklärung und Konsequenz als Leuchte, Licht und Leben. Das finde ich ganz schön krass. Also er sagt nicht, Erziehung ist das Gefängnis der Erde. So, also man ist Gefangener seiner Eltern oder sowas, sondern er sagt Erwartung, Erklärung und Konsequenz, also auch das Durchsetzen von meinen Regeln, ist Leuchte, Licht und Leben. Erziehung bewirkt immer etwas Gutes. Und deshalb ist auch naheliegend, dass man oft mit Lieben und Loben viel mehr erreichen kann als mit Verboten. Wir sollten bei jeder Gelegenheit bei Kindern, egal ob es unsere oder andere sind, verstärken, was gut, wichtig und richtig ist. Lob ist auch eine Konsequenz, aber eben auf gutes Verhalten. Wie intensiv wir das eine oder andere erfahren oder selbst anwenden, das ändert sich natürlich in den Lebensphasen, je nachdem, ob wir Kinder haben und wie groß die sind. Kinder wachsen und mit ihrem Wachsen verändern sich auch ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten. Insgesamt geht es immer um Liebe, Ehrlichkeit, gegenseitigen Respekt und Konsequenz. Das ist eine authentische Erziehung. Liebe, Ehrlichkeit, gegenseitigen Respekt und Konsequenz. Man muss nicht perfekt sein, um Eltern zu sein. Ein guter Draht zu Gott, Ehrlichkeit, selbstkritisch mit sich zu sein und manchmal auch entspannt in dem Wissen, dass das nicht nur meine Kinder sind, sondern im übertragenen Sinne auch Gottes Kinder, weil er mir beim Erziehen hilft und mein Versagen auch gelegentlich ausbadet und manchmal sogar wirklich heilt. Man muss nicht perfekt sein, um Eltern zu sein. Mir hat im Referendariat mal eine Seminarleiterin gesagt, deine Schüler glauben dir und lernen von dir, wenn sie dich als authentisch wahrnehmen. Der Kontext war, ich habe versucht, so ein Belohnungssystem einzusetzen und die Kinder haben dann für, wenn sie bestimmte Ziele erreicht haben, haben sie am Ende so Steine bekommen und Süßigkeiten und blablub. Und die Seminarleiterin hat sich das angeguckt und hat gesagt, Herr Arndt, jetzt mal ehrlich, das ist doch überhaupt nicht Ihr Ding, oder? Ich habe gesagt, ja, wie konnten Sie denn das merken? Also ich habe das, und sie hat zu mir gesagt, dann lassen Sie es doch einfach. Es ist wichtig, dass sie selbst sind, dass die Schüler sie als authentisch wahrnehmen, dass sie prägen mit ihrer Art, mit ihrem Charakter. Und das finde ich auch in der Bibel wieder und das erlebe ich auch Tag für Tag. Ich bin Tobi und meine Frau ist Sarah Und alle in der Gemeinde, die wir kennen, haben ganz andere Charaktere und bringen auch diesen Charakter mit in die Erziehung. Und Gott kommt ganz wunderbar damit klar. Die Prinzipien, die wir dargestellt haben, die lassen sich auf jede Art von Beziehung anwenden. Aber ihr kommt zu unterschiedlichen Lösungen, weil ihr unterschiedliche Charaktere habt. Und ihr könnt manche Dinge besser als andere und manche vielleicht schlechter. Wir reden in dieser Predigtreihe ganz viel über die Weisheitsliteratur. Und Salomo teilt seine Erfahrungen mit der Welt. Erziehung wird gut, wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir mit anderen reden, wenn wir Erfahrungen und Nöte teilen und uns beraten lassen von Menschen, die vielleicht auch mehr Erfahrung haben als wir. Am Ende stellt sich für mich so die Frage, was hinterlässt diese Predigt, was hinterlassen diese Prinzipien?
Das kann total unterschiedlich sein. Vielleicht bist du gerade irgendwie fasziniert, dass in der Bibel so viel Alltagspraxis auftaucht. Dass selbst zu solchen Themen wie Kindererziehung die Bibel was zu sagen hat und es nicht irgendwie nur ein hochtheologisches Buch ist. Und das Beste, was du finden kannst, ist einfach ein echtes Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast, dann lade ich dich ein, sprich mit jemandem, der hier heute auf der Bühne stand, nutz das Gebetsteam nachher und lass dich auf diese Beziehung ein, weil Gott hat wirklich für jeden Lebensbereich irgendeine Hilfestellung. Vielleicht sitzt du da aber jetzt auch und denkst, oh Mann, jetzt merke ich erst, was meine Eltern alles falsch gemacht haben und warum ich bin, wie ich bin. Erinnerungen werden wach und das tut weh. Vielleicht bist du wütend, traurig oder vielleicht kommt das auch nachher erst zu Hause. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du einfach diese ganzen Gefühle, die jetzt kommen, über das Versagen deiner Eltern, was man ja jetzt erstmal als solches empfindest, du darfst es zum Kreuz bringen, du darfst es Jesus vor die Füße legen und ihnen Vergebung zusprechen und selber wieder frei werden. Das funktioniert und da kann Jesus tiefen inneren Frieden herstellen. Nutz auch da gerne das Gebetsteam, lass heute für dich beten oder wenn es erst in der Woche aufploppt, kontaktiere irgendwen aus der Gemeinde, im Zweifelsfall Martin, der kann vermitteln, dass du damit nicht alleine bist und dir vielleicht auch jemand einfach zusprechen kann, Mensch, das hast du da an diesem Sonntag am Kreuz abgelegt, das darf dich nicht mehr einholen.
Vielleicht fragst du dich ja gerade, welche Kinder du eigentlich prägst, weil du zu Hause keine hast. Fang an, für die zu beten, die dir einfallen, die dir über den Weg laufen. Und such Begegnungen mit ihnen. Ich glaube wirklich, Kinder prägen ist unser aller gemeinsamer Auftrag als Christen. Und wir können einander unterstützen dabei. Vielleicht hast du dir gerade ganz viel vorgenommen für die Zukunft. Vielleicht Dinge, die du besser machen willst. Komm zur Ruhe. Entspann dich. Frag Gott im Gebet, was der nächste Schritt ist. Was deine Kinder, deine Familie oder deine Freunde gerade brauchen. Vielleicht hörst du dir die Predigt ein zweites Mal an. Komm zur Ruhe, frag Gott, was dran ist. Er wird dir die Kraft geben.
Und vielleicht denkst du auch, boah, das war mir jetzt alles viel zu viel. Ich konnte überhaupt nicht folgen. Dann kann man sich die Predigt natürlich nochmal anhören. Aber es ist auch gut, vielleicht einfach für dich beten zu lassen oder dich im Blick auf eine Frage, die hängen geblieben ist, beraten zu lassen oder dich von Freunden unterstützen zu lassen. Komm einfach ins Gespräch. Oder du nimmst dir gerade eine Sache vor, die dich heute besonders angesprochen hat, wie du deinen Umgang mit Kindern vielleicht verändern möchtest. Keine Ahnung, zum Beispiel positive Konsequenzen, loben. Dann behalt dieses Vorhaben nicht für dich, sondern sprich mit irgendwem drüber, mit einem Freund, mit deinem Partner, mit jemandem von uns hier, den du nächsten Sonntag wieder triffst und frag ihn, ob er dir helfen kann, ob er für dich beten kann, ob er nachhaken kann, ob er einfach nochmal horchen kann in 3 Wochen. Denkst du noch dran, was du vorhattest? Das ist total hilfreich.
Und wir haben alle Kinder, die Gott uns ans Herz gelegt hat. Große, kleine, Erwachsene, eigene, fremde, befreundete, geistliche, nachbarschaftliche, bekannte und unbekannte. Lasst uns dafür gemeinsam Verantwortung übernehmen. Und auch wenn wir versagen, machen wir mit Gottes Hilfe einen großen Unterschied wenn wir sie lieben und prägen. Also erziehen. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du uns so viel zutraust und uns gleichzeitig trotz unserem Versagen ja unter die Arme greifst und mitnimmst. Und wenn ich in die Bibel schaue, merke ich, dass das eine große Verantwortung ist, Kinder zu erziehen, die nächsten Generationen zu prägen. Und ich sehe aber auch, wie es sich lohnt. Und ich sehe auch, wie selbst wenn ich Dinge falsch mache, wenn meine Eltern Dinge falsch machen, wie du heilst, wie du die guten Dinge hervorhebst und gedeihen lässt und wie du es belohnst, wenn wir uns auf den Weg machen, deine Werte in unserem Leben zu etablieren. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass du uns Mut gibst, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Ruhe und Gelassenheit und Frieden schenkst, wenn wir unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen und dass wir wirklich aufeinander Acht haben und dass wir es wirklich als unseren gemeinsamen Auftrag sehen, in die nächsten Generationen zu investieren. Amen.